Willkommen bei Maria Magdalena und der Rosenlinie, weibliche Mystik im 21. Jahrhundert. Dieser Podcast ist eine historische Spurensuche nach lange verlorenen und nun endlich wieder aufgetauchten Schriften, aber auch eine spirituelle Reise in die Weiblichkeit des 21. Jahrhunderts, nach dem, was Frauen einmal wussten, nach dem, was verdrängt, verbannt, verzerrt oder vergessen wurde. Wir erinnern uns anhand gnostischer Schriften, als auch psychologischer Archetypinnen, an Weiblichkeit nicht als Rolle, sondern als gelebte Erfahrung. Maria Magdalena, die durch die Kirche zur Prostituierten gemachte Gefährtin des historischen Jesus, führt uns als Königin aller weiblichen Archetypinnen durch unsere Folgen. Von ihr aus entfalten sich all unsere Facetten in energetischer und verkörperter Form in dir. Mein Name ist Svenja Strohmeier. Ich habe einen Bachelor und einen Master in Geschichte, forsche seit Jahren in jungianischer Tradition, in Psychologie und Spiritualität nach der Sophia, der gelebten Weisheit in uns. Du bist so willkommen. Lass uns eintauchen. Ich weiß, ich habe den Körper einer schwachen Frau, aber ich habe das Herz und den Magen eines Königs, des Königs von England. Wir sprechen heute über Elisabeth I., eine von vielen Frauen, die so mächtig und so groß war und einen so unfassbaren Einfluss auf die Welt hatte. Obwohl sie die jungfräuliche Königin genannt wurde, hat sie sich so überhaupt nicht wie eine zurückhaltende, schwache Jungfrau gegeben, sondern sie hat eine unglaubliche Verbesserung für ihr Land, für England gebracht. Ich mag heute mit dir eine neue Reihe beginnen über starke Frauen, die Geschichte schrieben, weil einfach History, his story, seine Geschichte, so männerdomänig umgeschrieben wurde, dass es mir ein absolutes Herzensanliegen ist, die Frauen nach vorne zu bringen. Hier in der Rosenlinie, in Maria Magdalena im Podcast, wahrscheinlich auch in meinem Herzwärts- und Heilwärts-Podcast werde ich das veröffentlichen, weil ich glaube, wir Frauen sind gerufen. Es ist unsere Zeit. Das Patriarchat geht mit Pauken und Trompeten unter. Und es braucht uns Frauen. Also, Elisabeth I., Begründerin eines Imperiums, die gesagt hat, ich wäre lieber Bettlerin und ungebunden als Königin und verheiratet. Warum hat sie das gesagt? Weil sie, 1533 geboren, die Tochter von König Henry, also Heinrich dem VIII., von England und seiner zweiten Frau Anne Boleyn in super schlimmen Zeiten für das Königshaus geboren wurde und dabei zugesehen hat, wie ihr Vater 5 Frauen hat hinrichten lassen, hat köpfen lassen, als Verräterin oder bei den Geburten sind sie gestorben. Er wollte einfach nur einen Thronfolger haben. Und hat natürlich einige Mädchen bekommen mit verschiedenen Frauen. Manche haben ihm keine geboren. Die wurden dann auch hingerichtet. Und ihr Bruder Edward hat mit 9 Jahren den Thron bestiegen. Und sie hat aus dem Verhalten ihres Vaters einfach komplett natürlich ihre eigenen Schlüsse gezogen. Nämlich, dass für eine Frau eine Heirat eine unglaublich große Gefahr für Leib und Leben darstellt. Sie hat sich entschlossen, ich ordne mich keinem Mann unter, weil ich überhaupt nicht dieses Schicksal erleiden möchte, das meine Mütter und Stiefmütter erlebt haben, also abgeschoben zu werden, vergessen oder gar getötet zu werden. Und sie bekam, Gott sei Dank, die gleiche Bildung wie ihr Bruder, der Prinz. Was letztendlich dafür gesorgt hat, dass sie, nachdem Edward mit 15 krank wurde und auch gestorben ist, ihrer Schwester Maria dabei zusah, also Mary, wie sie den Thron bestiegen hat. Eine Mary war absolut überzeugte Katholikin, Elisabeth war Protestantin und England in diesen Jahren war unglaublich gespalten zwischen diesem Glauben. Und sie wurde tatsächlich von ihrer Schwester im Tower of London eingekerkert. In der Zeit hat sie sicherlich viele Dinge für sich beschlossen und für sich klar bekommen und wurde letztendlich zitiert mit einem Zitat, das ich liebe, das da besagt: Ich bin ein Felsen, der sich keinem Winde beugt. Und genau das ist sie geworden. Mary ist gestorben und Elisabeth war 25 Jahre und erbte den Thron. Und es war sicherlich kein Zuckerschlecken, Königin von England zu sein, weil England ja sehr gestruggelt hat zu diesen Zeiten. Und natürlich als Protestantin hat Elisabeth auch dafür gesorgt, dass England wieder protestantisch wurde. Aber sie hat den Untertanen, die eben katholisch waren oder ganz anderen Glaubens, erlaubt, ihren Glauben auszuleben. Das war einer der großen Unterschiede, warum sie eben dieses Land so geprägt und in so einen, in so eine Blüte geführt hat. Die Wirtschaft und die Kultur. Shakespeare hat zu dieser Zeit gelebt und einfach, es war so viel, was unter ihr in ihrer Regentschaft sich verbessert hat. Und deswegen ist sie bis heute, nachdem sie 45 Jahre auf dem Thron gesessen hat, die bedeutendste Persönlichkeit, die England je regiert hat. Wollen wir das mal kurz sacken lassen. Sie hat Kunst unterstützt. Sie hat die neue Welt erforscht. Sie hat ein Königreich begründet. Ohne Heirat. Sie ist sich selbst treu geblieben. Das glaube ich, eine große Inspiration für uns Frauen heute sein darf. Nicht im Sinne von heirate nicht oder mach dich nicht abhängig oder sonst irgendwas, sondern im Sinne von wirklich, bleib dir treu. Bleib dir treu. Und trotz, dass es einen Earl gab, der ihr Herz erobert hat, nämlich Robert Dudley, der damals der Earl von Leicester war, hat sie ihn nicht geheiratet. Und selbst als das Parlament gedroht hat, ihr staatliche Gelder vorzuenthalten, solange sie nicht verheiratet sei, hat sie darauf beharrt, England alleine zu regieren. Und so wie jede starke Frau hat sie natürlich viele Feinde gehabt, die versucht haben, sie vom Thron zu stürzen. Zum Beispiel auch ihre Cousine Mary Stuart. Vielleicht hast du eins der vielen zahlreichen Bücher oder Stücke über Mary und Elizabeth gesehen oder gehört. Es gibt ja auch Serien dazu auf Netflix. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Elisabeth withstood them all, möchte ich sagen. Also hat sie alle überstanden. Und ich mag dich mal einladen, gerade einmal reinzuspüren. Hey, was ist es jetzt gerade, was mich am meisten berührt hat, also was ist für mich am wichtigsten jetzt gerade aus dem, was ich bis heute gehört habe, also wo berührt sie mich? Genau. Und lass mal deinen Blick nach innen fallen. Was ist die Einladung der Königin Elisabeth I., die das Imperium begründet hat? Was ist ihre Einladung an dich jetzt gerade? Lass einfach mal kommen, was kommen möchte. Okay, und ich mag dir natürlich noch ein paar Facts geben, die ich so sehr liebe, weil sie Spice, also Gewürz, reingeben in Wer war Elisabeth wirklich? In den Rahmen, den ich dir jetzt schon über sie gegeben habe. Sie hat, und wir haben ja eben schon Patriarchat gesagt und weiß, dass ich schon auch dafür stehe, ja, die Frauen zurück in die Geschichte, zurück in die Her-Story zu bringen, so. Und außergewöhnlich an Elisabeth I. finde ich vor allem, dass sie ja ihre Ehelosigkeit wirklich zu einer, wir nennen das in der Geschichtsschreibung, nennen wir das, wo ist mein Wort? Souveränitätsstrategie. es hat zu ihr gehört und sie hat es genutzt und es war wichtig auch, dass Elisabeth nicht irgendwie eine moderne Feministin war oder dass sie ja, mit Wut und Rage, so in ihrer Ablehnung gegen patriarchalen Shit so losgegangen ist, sondern sie hat das Ganze taktisch benutzt. Also bei Bedarf hat sie sich zum Beispiel Prince genannt. je nachdem, was es gerade brauchte, hat sie genutzt und hat eine weibliche Monarchie geschaffen, die eben nicht trotz, sondern durch die Bearbeitung von Geschlechterrollen funktionierte. Und das finde ich so beeindruckend, weil ich glaube, wir dürfen spielen. Wir dürfen spielen mit diesem Frausein und der Macht, die wir dadurch haben. Es geht nicht darum, sie ja zu unterdrücken oder sie so überaus zur Schau zu stellen oder sie zu benutzen, um Männer zu unterdrücken. Ich glaube nicht, dass es das, worum es jemals geht, sondern das Spiel damit. Was braucht es damit jetzt gerade? Wie will ich mit meiner Weiblichkeit, mit meiner Macht, mit meinem Sein spielen? Ich finde es super krass, also wenn du mich fragst, was ich besonders beeindruckend finde an Elizabeth I, also Elisabeth I, ist, dass sie als Kind zuerst zur Prinzessin erklärt und dann plötzlich zur Bastardin. So krass, oder? Ich weiß nicht, mein Körper reagiert instantly, wenn ich da reingehe in das Feld, weil das ist echt so krass. Ihr Vater hat ihre Mutter hinrichten lassen und sie als unehelich erklärt. Die Welt kann dich also thronen oder entthronen, bevor du überhaupt angefangen hast zu leben. Bevor du überhaupt die Chance hast, jemand zu werden, wird dein Außen so krass, entweder zu deinem Erheber oder zu deinem Entthronenden. Das ist vielen, vielen, vielen Frauen in der Geschichte und natürlich auch Männern in der Geschichte passiert. Aber ich finde es so krass, was sie gemacht hat aus dieser... Jetzt könnte einen ja auch sehr ängstlich werden lassen. Es könnte einen auch entmutigen. Es könnte einen oder mich würde es sehr vorsichtig werden lassen. Aber sie hat sich wirklich ihr Leben lang richtig inszeniert. Also ihre politischen Reden oder wie sie gesprochen hat auch zum Volk, waren tatsächlich eher eine Bühneninszenierung als Reden. Also sie hat richtig Lebendigkeit und diese weibliche Bewegung gebracht, und wurde deswegen eben auch so verehrt von ihrem Volk. Und sie sprach 6 Sprachen fließend. Also nicht so ein bisschen je veux une baguette, so, sondern je voudrais, sagt man, oh Gott, je voudrais une baguette. sondern krass, oder? Krass. Sie war brutal gebildet. Weil sie eben, ich glaube, ihre Stiefmutter hat sich dafür eingesetzt, genau, ihre letzte Stiefmutter, dass sie die gleiche Bildung bekam wie ihr Bruder, der Prinz, in der Möglichkeit, dass sie irgendwann regieren könnte, was dann ja eben auch passiert ist. Und ich habe schon angerissen, dass sie mehrere Mordpläne überstanden hat. Also sie sollte vergiftet werden, sie sollte gestürzt werden, über Jahrzehnte hinweg. Und sie hat eine unglaubliche Präsenz und Ruhe in dieser permanenten Bedrohung ausgestrahlt. Also in sich selbst scheint sie eine Souveränität gefunden zu haben und eine Sicherheit. Ja, einfach vielleicht auch sozusagen, what's gonna happen is gonna happen. So, ich habe ja schon im Kerker gesessen. es ist ja schon passiert. So, vielleicht habe ich nichts mehr zu verlieren. Vielleicht gehe ich all in. Also das ist immer auch so eine Einladung, eben als ich dich gefragt habe, was ist Elisabeths Einladung an dich? So, ihre Einladung an mich ist wirklich dieses, geh all in der Rolle, in der du gelandet bist. So, das Leben hat dich an diesen Ort gespielt. Wie kannst du und willst du jetzt und hier das Beste aus diesem Ort machen, wo das Leben dich hingespielt hat? Ja. Genau. Und wusstest du, sie hatte ja dieses super weiße Gesichts-Make-up. Also du kannst mal vielleicht auch googeln, ein paar Bilder wie sie abgebildet wurde. Da siehst du auch das Schönheitsideal der damaligen Zeit, die extrem hohe Stirn. Ich habe deswegen übrigens einen Pony, weil ich diese hohe Stirn auch teile. Ich denke super oft, oh Gott, ich hätte eigentlich im Mittelalter geboren werden sollen, so mit meiner Figur und meinen Rundungen und meiner Stirn. Ich bin im falschen Zeitalter. Genau, sie hat so ganz, ganz weißes Gesichts-Make-up gehabt und das bestand einfach, wissen wir heute, wahrscheinlich aus Blei. Also, literally giftig. Hart, hart. Und trotzdem hat sie so lange gelebt. Und natürlich hat sie, also ich habe ja schon den Robert Dudley erwähnt, den Earl von Leicester. Sie hat natürlich weitere, viele, viele potenzielle Heiratskandidaten gehabt. Und hat aber diese Heiratsangebote wie Diplomatiewerkzeuge benutzt. Also sie hat, das war ihr Spiel. Die Könige und die Prinzen Europas haben auf sie gehofft und sie ließ sie oft einfach jahrelang warten auf eine Antwort. Also sie wusste einfach, dass wir als Frauen, ja, wir können einfach umworben werden, ohne darauf reagieren zu müssen, ohne fair sein zu müssen, ohne eine Antwort zu schulden. Wir schulden gar nichts. Sondern wir können mit dem spielen, was da ist, und jedem Mann seine Verantwortung zurückgeben, ob er mitspielen möchte oder nicht. Genau. Alle Trigger willkommen, so wie immer. Sie hat nie geheiratet, habe ich schon gesagt, darum wurde sie The Virgin Queen, also die jungfräuliche Königin, genannt. Aber es ist natürlich völlig unklar, ob sie tatsächlich jungfräulich gelebt hat. Wie Historiker, wir sind überzeugt, dass das ein Mythos ist, den sie bewusst inszeniert hat, fast sakral inszeniert hat, auch einigen Theorien nach angebunden an die Jungfräulichkeit der Kirche, also das Feiern der Jungfräulichkeit, ist einfach ein sakrales Privileg war, ne? Jungfräulich zu sein, die Jungfrau Maria, also die Mutter Gottes. Genau, es war. Auf jeden Fall hat es gehört zu ihrem, zu ihrer Selbstinszenierung. Genau. Sie liebte Tanz und Musik. Also jungfräulich zu sein bedeutet nicht, dass sie eine starrer Mensch irgendwie trotz der krassen Korsetts dieser Zeit. Heißt nicht, dass sie ein starrer Mensch war, die irgendwie mit einer Maske auf unnahbar war. Im Gegenteil. Diese Frau hat stundenlang getanzt, liebte emotionale Gedichte und hat einen Berater gehabt, der William Cecil hieß, der von manchen Menschen ihr zweites Gehirn genannt wurde. Sie war also nicht stark und das ist mir so ein großes Anliegen, weil wir so einen krassen Hype von Hyperunabhängigkeit im 21. Jahrhundert haben. Sie war nicht stark, weil sie alles allein gemacht hat oder alles allein hingekriegt hat, sondern weil sie gelernt hat, kluge Menschen um sich zu versammeln und sich auch einzugestehen oder hinzuschauen, was kann ich schaffen, was ist meins und was gebe ich ab, was outsource ich an die, denen ich vertraue und wem vertraue ich wirklich. Es gibt einige Hinweise darauf, dass sie heimlich Kinder gehabt haben könnte oder dass sie eine große verborgene Liebesgeschichte gelebt hat. Es gibt keine Beweise, aber die Gerüchte hielten sich jahrhundertelang, was immer ein Hinweis darauf ist. Ne? Es ist wie, es wurde sauber ausgemerzt, aber die Hinweise sind überall. Das ist wie bei Maria Magdalena. Ja, genau, die Hinweise sind überall. Ja, also ihr Machtmodell, wenn wir das nochmal zusammenfassen wollen, könnten wir mit folgenden Worten beschreiben. Intelligent, emotional lesend, strategisch, symbolisch und charismatisch. Und wenn du dein Königinreich aufbauen würdest, nach diesen Worten, also intelligent, emotional, strategisch, symbolisch und charismatisch, wie würde dein Queendom dann aussehen? Lass uns mal kurz einen Moment Raum lassen, um dieses Bild zu empfangen. Wie würde dein Königinreich in deinem Leben jetzt aussehen? Einen habe ich noch, weil ich dich zum Spielen einladen mag, wenn du diese Folge heute hörst. Die Art, wie Elisabeth sich selbst oder ihren Mythos selbst getragen hat, war ihre Kleidung, ihr Schmuck, ihr Wirken, war reine Psychologie. Sie hat unfassbar große und viele Edelsteine getragen. Sie hat eine sehr weiße Haut. Weiße Haut war ja damals, also das Zeichen des Adels, das war vornehm, weiße Haut. Rote Haare, riesige Kleider. Google mal Königin Elisabeth I. Kleider. So crazy. Also sie hat sich wirklich darauf verstanden, wie man eine Marke bildet. 400 Jahre vor Instagram. Bevor wir alle überhaupt angefangen haben. Zu überlegen, wer wollen wir sein und in einer Welt wie heute ja auch wirklich jede und jeder sein können, den wir wollen. Nicht mal mehr auf unser Geschlecht reduziert werden, sondern die volle Freiheit und Wahl haben, hat sie sich dafür entschieden, wer will ich sein in dieser Welt. Verankert in meinem Glauben, Klarheit darüber, wie ich mein Reich führen möchte und auch rausführen möchte aus all diesen Herausforderungen, die England damals hatte. Sie hat so viel Gutes getan. Sie hat die Münze, also sie hat mit einer politischen Aktion und einer wirtschaftlichen Aktion dafür gesorgt, dass die Münze wieder aufgewertet wird. Sie hat so viel getan, um dieses Imperium zu gründen. Und natürlich hat sie begonnen zu kolonialisieren. Das heißt, die Gelder und die Güter aus all diesen neuen Kolonien, wo sie ihre Schiffe hingeschickt hat, haben natürlich den Beginn der königlichen Schatzkammer und auch den Regierungsstil, den wir von der Monarchie, also von dem englischen Königshaus bis heute kennen, dieses Zögerliche, dieses auch Zurückhaltende, aber dabei trotzdem im Strahlen, in der Gloriosität, so, das geht auf sie zurück. Verrückt, oder? Elisabeth die Erste, meine Damen. Ich werde sicherlich noch viel recherchieren zu ihr. Es gibt einige Dokus, die du dir anschauen kannst, wenn du Lust hast darauf. Aber geh mal wirklich mit dieser Energie von wer sie ist. Also vielleicht fühlst du nach dieser Podcast-Folge jetzt ihre Energie in dir oder als eine Farbe. Wenn ihre Energie eine Farbe hätte, welche Farbe ist das für dich? Für mich ist sie unfassbar rot. Komplett rot. Wie auch das Bild von dieser Podcast-Folge widerspiegelt. Genau, wie ist sie für dich? Und wie darf sie heute dein Leben begleiten? Wenn du auf sie zugreifen würdest, auf ihr Feld zugreifen würdest, mit ihr gehen würdest, von ihr lernen dürftest, ihr Wissen einfach so herunterladen könntest auf deine Software, wie würde sich das in deinem Körper anfühlen? Wie würde sich das in deinem Herzen anfühlen? Wie würde sich das in deinem Geist anfühlen? Und wie würde sich das in deiner Seele anfühlen? Schuschu. Damit wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und kann dir jetzt schon mal ankündigen, dass wir in der zweiten Folge dieser Reihe über Jeanne d'Arc reden werden. Oh mein Gott. Ich muss aufhören. Hab einen wunderschönen Tag, du. Bis bald. Deine Svenja.